Liberale Gedanken, der Podcast für politische Bildung der Wilhelm-Kühls-Stiftung Sachsen.
Liebe Zuhörerinnen und liebe Zuhörer, herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge heute mit dem Titel Durchgerechnet – Haushalt und Wirtschaftspolitik der Ampelregierung entwirrt. Wir haben uns heute einen Spezialisten zum Thema Haushalt eingeladen, Thorsten Herbst. Er ist Bundestagsabgeordneter seit 2017, parlamentarischer Geschäftsführer der FDP-Bundestagsfraktion und ordentliches Mitglied im Haushaltsausschuss. Herzlich willkommen, Herr Herbst.
Schönen guten Tag, schön, dass ich hier sein kann.
Hintergrund ist, dass der Bundeshaushalt im November 2023 vom Bundesverfassungsgericht als verfassungswidrig eingestuft wurde. Damit musste man mehrere Milliarden Euro nun einsparen, dass man den Haushalt verfassungskonform bekommt. Was ist hier passiert? Was ist hier schiefgelaufen? Wie kann es passieren, dass ein vorgelegter Haushalt als verfassungswidrig eingestuft wird?
Ja, im Nachhinein muss man ganz klar sagen, hätten wir wahrscheinlich dieses Risiko nicht eingehen sollen. Es gab warnende Stimmen, aber es gab auch viele Experten, die gesagt haben, das kann man so machen. De facto wurden bestehende Kreditermächtigungen genutzt, um den Klimatransformationsfonds, aus dem vor allem grüne Investitionen unterstützt werden, aufzufüllen. Dieses Prinzip, dass man bestehende Kreditermächtigungen nutzt, hat jetzt nicht diese Regierung erfunden, sondern das hat auch die Vorgängerregierung gemacht. Das haben auch zum Teil Länderparlamente genutzt. Aber das Verfassungsgericht hat entschieden und die Politik muss natürlich darauf reagieren. Wenn das Verfassungsgericht entscheidet, gilt das für alle. Und das Urteil war ja überraschend weitreichend. Das war ja auch weitreichender, als es selbst die klagende Unionsfraktion sich erhofft hatte. Denn mittlerweile haben auch alle Länder das Problem, dass sie gar nicht mehr so einfach Kreditermächtigungen, die in einer Notsituation entstanden sind, von Jahr zu Jahr übertragen können. Das betrifft zum Beispiel auch Fonds, mit denen Fluthilfefolgen abgemildert werden sollen. Da ist es sicher möglich, im Jahr der Katastrophe noch einen Notlagenkredit aufzunehmen, aber den kann man dann nicht mehr über 3 oder 4 Jahre strecken für die Wiederaufbaumaßnahmen. Das ist schon eine sehr einschneidende Entscheidung des Verfassungsgerichts, aber die Politik muss lernen, damit umzugehen.
Ja, sehr richtig. Man hat sich auch Zeit gelassen, um drüber nachzudenken, wo man jetzt kürzt. Wo hat man hier Prioritäten gesetzt? Warum hat man diese genau an dieser Stelle gesetzt? Und was hat vielleicht auch aus liberaler Sicht besonders wehgetan, dass man da kürzen musste?
Also sag mal, bei diesem Volumen, was zu kürzen war, ist ja kein Etat außen vor geblieben. Ein Stück weit Verteidigung schon, weil wir da gesehen haben, dass wir da eine riesige Herausforderung haben. Aber alle anderen Ressorts haben in der einen oder anderen Form einen Beitrag geliefert. Auch der Klima- und Transformationsfonds, der beim Wirtschaftsministerium überwiegend liegt, auch der muss den Beitrag liefern. Also sag mal ein Beispiel, die Förderprämie für den Kauf von Elektrofahrzeugen läuft halt früher aus, als das ursprünglich geplant war. Sehr umstritten natürlich das Thema bei den Landwirten. Da haben wir immerhin dann die Streichung der Kfz-Steuerbefreiung rückgängig gemacht. Und auch in allen anderen Bereichen, internationale Entwicklungszusammenarbeit beispielsweise, musste gestrichen werden, denn anders bekommt man so einen Haushalt da nicht rund. Und ich glaube, das ist die generelle Herausforderung im Haushalt, immer die richtigen Prioritäten zu setzen. Das ist natürlich auch in einer Koalition mit 3 Parteien logischerweise nicht einfach, weil jeder andere Prioritäten hat. Aber wir haben jetzt einen vernünftigen Haushalt hinbekommen mit einem Volumen ja von 477 Milliarden Euro ungefähr. Und das ist ja auch kein wirklicher Sparhaushalt. Also wer das immer kritisiert, dass da überall reingeschnitten wird, das stimmt ja nicht. Das ist ein leichter Aufwuchs gegenüber dem Vorkrisenniveau. Und wir müssen auch mal lernen, jetzt ohne diese ganzen Sonderkredite, die im Zuge der Corona-Krise und der Energiekrise zur Verfügung standen, wieder auf einen normalen Haushaltspfad zurückzukehren.
Genau, die Bauern hatten Sie schon angesprochen. Wir haben die Proteste alle mitverfolgt. Das hat natürlich für viel Unmut gesorgt. Beim Klimafonds wurde auch viel eingespart. Hat das Auswirkungen auf die Klimaschutzziele, die wir erreichen wollen?
Also der Klima- und Transformationsfonds, der musste zwar 45 Milliarden abgeben bis 2027, aber das Gesamtvolumen in der Laufzeit sind immer noch 160 Milliarden Euro. Also es steht noch sehr, sehr viel Geld zur Verfügung, weil der Klima- und Transformationsfonds ja im Wesentlichen aus der CO2-Bepreisung und aus der Versteigerung von Emissionsrechten für CO2-Emissionen gespeist wird. Und das Geld kommt auch laufend weiterhin hinein. Was nicht mehr funktionieren wird, ist in Zukunft, dass es große Zuschüsse aus dem Bundeshaushalt geben kann. Und deswegen müssen wie überall im Haushalt, auch im Klima- und Transformationsfonds, die Prioritäten richtig gesetzt werden. Ich glaube im Übrigen, dass man nur mit Subventionen auch nicht mehr Klimafreundlichkeit erreicht. Ich glaube, wir müssen uns auf den Weg machen, dass auch grüne Investitionen Geschäftsmodelle werden, mit denen man Geld verdienen kann. Weil wenn das dauerhaft nur von Subventionen abhängt, dann haben wir volkswirtschaftlich ein Riesenproblem. Dann werden wir weder Klimaschutzziele erreichen, noch werden wir unseren Wohlstand halten können.
Kann man das ähnlich auch auf die Kürzung, auf die Unterstützung oder auf die Subvention für den Kauf von Elektroautos sehen? Also sind auch die Subventionen?
Klar, auch da ist es, ich glaube, man kann noch argumentieren, wir als Freie Demokraten sind ja nie ein Fan von Subventionen, aber man kann, glaube ich, am Anfang argumentieren, um den Markthochlauf einer Technologie zu fördern, dass man da Mittel einsetzt, auch Steuermittel, aber Elektroautos sind jetzt kein Nischenprodukt mehr, sind Produkte, die auf dem Markt verfügbar sind. Jeder Hersteller hat sie mittlerweile im Portfolio. Da eine Dauerabsatzsubvention zu zahlen, ist nur noch ein Mitnahmeeffekt. Und das ist ein Mitnahmeeffekt. Das hat man übrigens gesehen, als die Förderung ausgelaufen ist. Plötzlich haben die Hersteller die Verkaufspreise gesenkt. Das heißt, man hat vorher dankend die Subvention mitgenommen, hat den Kunden einen höheren Preis angeboten. Und wo die Subvention weg war, hat man den Preis gesenkt. Das zeigt eben auch, dass eine Subvention auch einen völligen Fehlanreiz geben kann, indem es eben nur noch eine Mitnahme ist, wo der Hersteller dankend sagt, ja, Staatsmittel nehme ich jetzt mit, aber de facto keinen Effekt mehr hat. Und am Ende des Tages gilt für Autos wie alle anderen Produkte, es muss attraktiv sein am Markt, das Produkt muss sich im Wettbewerb durchsetzen. Und das ist das Entscheidende, dass die Fahrzeuge sich verkaufen und nicht eine staatliche Subvention.
Ja, sehr interessant und, glaube ich, auch sehr wichtig, das mal eben von der anderen Seite zu sehen. Was noch aufgefallen ist, ist, dass man natürlich auch beim Bürgergeld eingespart hat. Was bedeutet das jetzt für diesen Teil der Bevölkerung, der auf staatliche Hilfe im alltäglichen Leben angewiesen ist?
Also beim Bürgergeld haben wir an zwei Stellen eingegriffen. Das eine ist, dass wir den sogenannten Job-Turbo, also die schnellere Vermittlung aus dem Bürgergeldbezug heraus in die Arbeit beschleunigen wollen. Das betrifft insbesondere auch die ukrainischen Bürgergeldempfänger hier in Deutschland, weil wir einfach sehen, die Beschäftigungsquoten in Deutschland sind im Vergleich zu unseren Nachbarn viel zu niedrig. Und hier sehen wir auch Möglichkeiten, das zu verbessern. Und das zweite ist, dass wir sogenannte Totalverweigerer, also Bürgergeldbezieher, die nicht zu Terminen erscheinen, die nicht kooperativ mit dem Amt sind, dass wir da die Möglichkeit eröffnen, für 2 Monate das Bürgergeld zu streichen. Ich finde, wenn auf der einen Seite ein staatlicher Leistungsbezug ist, muss auf der anderen Seite bei dem Empfänger auch mindestens ein Kooperationswille vorhanden sein. Wenn der nicht vorhanden ist, wenn Leute erwerbsfähig sind, aber sich beispielsweise nicht mal zu Terminen melden, dann muss man das auch sanktionieren. Ich finde das auch eine Frage der gesellschaftlichen Gerechtigkeit, denn das, was an Bürgergeld ausgezahlt wird, wird ja auf der anderen Seite durch die Steuerzahler erstmal erwirtschaftet.
Ja, danke schön. Bundesminister Christian Lindner hat das Wirtschaftswachstum im letzten Jahr als peinlich und in sozialer Hinsicht gefährlich bezeichnet. Besonders bei den produzierenden Gewerben wie Auto- und Maschinenbauer, aber auch in der Baubranche und in sehr energieintensiven Industrien gibt es einen Abwärtstrend. Woran liegt das? Kann man das noch mit der Pandemie verbinden oder jetzt auch mit dem Krieg in der Ukraine? Oder fehlt es hier teilweise vielleicht auch an politischem Handeln?
Das schwächende Wirtschaftswachstum ist ein Riesenproblem, weil das ist ja nicht nur eine technische Zahl, ist auch nicht nur jetzt eine volkswirtschaftliche Gleichung, sondern das Wirtschaftswachstum ist die Voraussetzung für den Wohlstand im Land, den wir haben, auch über die individuellen Entwicklungschancen für jeden Einzelnen, egal ob ich als Auszubildender einen Job suche oder ob ich ja auch als Unternehmer vorankommen will. Wir haben in der Summe einfach nicht mehr die besten Bedingungen für Wachstum und Wohlstand und wir motivieren zu wenig Unternehmer zu gründen und diejenigen, die Unternehmer sind, auch zu wenig zu investieren, weil sie unter verschiedenen Faktoren leiden. Das eine ist sicher aus der jüngeren Vergangenheit das Thema Energiekrise, was insbesondere die energieintensive Industrie sehr hart getroffen hat. Wir haben in Deutschland ja ein sehr hohes Kostenniveau auf vielen Seiten, was die Arbeitskosten betrifft, auch Steuerbelastung. Und wir hatten über viele, viele Jahre sehr günstiges russisches Gas. Und das ist vorbei. Und das macht natürlich der energieintensiven Branche, egal ob man in die Chemie guckt, Richtung Stahl, macht unheimlich zu schaffen. Und man muss aber dazu sagen, das ist jetzt nicht nur eine jüngere Entwicklung, sondern wir haben eigentlich seit über einem Jahrzehnt keine wirklichen Reformen gemacht, um die Standortbedingungen in Deutschland zu verbessern. Und die internationale Konkurrenz hat nicht geschlafen. Da gibt es attraktivere Standortbedingungen. Und man kann nicht gleichzeitig die höchsten Arbeitskosten haben, die höchste Steuerbelastung, die höchsten Energiekosten. Das geht irgendwann nicht mehr auf, weil in der Summe das Gesamtpaket nicht mehr stimmt. Denn wenn ich als beispielsweise großer Chemiekonzern mir entscheiden kann, wo ich meine Produktionsanlage hinstelle, dann erwarten natürlich auch meine Eigner, dass ich genau schaue, wo ich profitabel arbeiten kann. Und da müssen wir da hinkommen. Und deshalb muss aus unserer Sicht Bürokratie wirklich massiv abgebaut werden. Das ist eine Geißel für das gesamte Land. Und das steht ja auch bei den Kritikpunkten der Unternehmen ganz, ganz oben. Da haben wir jetzt einen Anfang gemacht, aber das muss weitergehen. Wir müssen auch gucken, wie wir steuerlich Unternehmen noch stärker entlasten. Auch da haben wir mit dem Wachstumschancengesetz einen ersten Schritt gegangen, aber das reicht definitiv noch nicht aus. Und dann muss man beim Thema Fachkräfte schauen, wie schaffen wir es, dass wir die Wohlstandsverluste, die dadurch entstehen, dass Stellen nicht besetzt werden, wie schaffen wir das zu verbessern, sowohl Menschen, die bei uns in Teilzeit sind, zu motivieren, dass sie sagen, ich arbeite vielleicht doch etwas länger oder auch über das Rentenalter hinaus und gleichzeitig die Fachkräfteeinwanderung aus dem Ausland verstärken. All das müssen wir jetzt tun, denn auf Dauer geht es so nicht gut, denn wir werden massiv Wohlstand verlieren und das hat Auswirkungen auf alle gesellschaftlichen Bereiche, nicht nur direkt auf den Staat, sondern auch auf alle Gelder, die wir beispielsweise in Bildung, in Kultur, in Forschung investieren, auch in die staatliche Infrastruktur. Und deshalb ist das schon eine Grundsatzfrage. Gibt es ein gemeinsames Verständnis, wieder mehr Wirtschaftswachstum zu schaffen? Das ist der Schlüssel zu allem, was gesellschaftlichen Wohlstand umfasst.
Sie haben es jetzt schon angesprochen, wir haben seit letzten Freitag durch den Bundesrat ein beschlossenes Wachstumschancengesetz. Wenn wir gerade auf diese Dinge eingehen, die unsere Wirtschaft unter anderem eben mit gehemmt haben und die Wettbewerbsfähigkeit Deutschlands mit verglichen mit anderen Staaten geschwächt hat, kann das Wachstumschancengesetz nun das Heilmittel aller Dinge sein? Und was beinhaltet es, dass wir eben wieder konkurrieren können?
Also das Wachstumschancengesetz ist sicher kein Allheilmittel, weil dafür ist das Entlastungsvolumen von reichlich 3 Milliarden Euro im Vergleich zur Volkswirtschaft ist nicht so riesig. Aber es ist trotzdem ein wichtiger Schritt, denn wir haben einen Einstieg geschafft, dass wir sagen, wir gucken uns verschiedene Bedingungen an, die nicht stimmen. Und das eine ist das Thema Wohnungsbau. Wir sehen ja alle, in welcher Krise der Wohnungsbau ist. Wir haben jetzt bessere steuerliche Abschreibungsbedingungen für den Wohnungsbau geschaffen, um es einfach attraktiver zu machen, dass wieder gebaut wird. Wir haben die Förderung der Forschung und Entwicklung vereinfacht. Auch das ist ein Punkt, gerade bei kleineren Unternehmen, die oftmals ja nicht so die Kapazitäten haben, dass die steuerlich besser dargestellt sind. Wir haben die Verrechnung von Verlusten vereinfacht, dass wenn ich in einem Jahr einen Verlust mache, in einem anderen Jahr einen Gewinn, würde ich ja in dem Jahr mit dem Gewinn dann eine vergleichsweise höhere Steuer zahlen, dass das besser geklättet wird und es gibt generell bessere Abschreibungsbedingungen für Unternehmen und all das war zwingend notwendig. Plus, wir haben auch den Bürokratieabbau vorangetrieben, auch ein wichtiger Punkt, auch das ist Teil des Wachstumschancengesetzes und es ist ärgerlich, dass die Union selbst dieses Gesetz über mehr als 3 Monate blockiert hat, weil völlig klar, alle in der Wirtschaft haben gesagt, wir brauchen das und die Union hat es im Bundesrat blockiert und ich bin froh, dass jetzt am Ende durchgegangen ist, auch wenn der Preis war, dass die Länder gesagt haben, ihr müsst das vom Umfang her verringern und wir jetzt nur noch bei reichlich 3 Milliarden Euro sind. Aber ich sage auch, es muss weitergehen. Wir müssen mehr entlasten, weil nur wenn es sich lohnt, hier zu wirtschaften, wird auch investiert und das darf man nicht übersehen.
Wo wird der Unternehmer hier entlastet, um Arbeitszeit in wichtige oder wichtigere Dinge derzeit, wo man...
Das ist genau der Punkt, weil die Unternehmen ja verzweifeln, dass sie mit Dingen zu tun haben, die mit ihrem Kerngeschäft ja eigentlich gar nichts zu tun haben. Und deshalb werden wir in diesem Jahr gleich mehrere Initiativen starten, um beim Bürokratieabbau voranzukommen. Das eine war jetzt das Wachstumschancengesetz, aber wir werden auch ein großes Bürokratieentlastungsgesetz beschließen, das größte, was es jemals gegeben hat, seit Bürokratielasten in Deutschland gemessen werden. Und da geht es beispielsweise um die Fragen, wie lange müssen Belege aufgehoben werden? Das ist was, was für Unternehmen natürlich belastet. Da werden die Aufbewahrungsfristen verringert. Wir haben jetzt gerade aktuell in der Koalition vereinbart, dass beispielsweise Arbeitsverträge digital abgeschlossen werden können. Das ist in vielen unserer Nachbarländern längst gängig gewesen. Und in Deutschland wurde das bisher immer behindert. Das heißt, man musste es ausdrucken, händisch unterschreiben. Das ist gerade bei den vielen Arbeitsverträgen, die pro Jahr in Deutschland abgeschlossen werden, eine wirkliche Belastung. Und wir haben uns die Berichtspflichten angeschaut, die wirklich überhand nehmen, wo Unternehmen zum Teil dieselben Daten an unterschiedliche Behörden melden müssen, was natürlich absurd ist, sind alles staatliche Behörden und trotzdem müssen dieselben Sachen immer wieder aufschreiben. Zur Wahrheit gehört aber auch dazu, nur knapp die Hälfte des Bürokratieaufwands, den Unternehmen haben, der wird verursacht durch die nationale Gesetzgebung. Über die Hälfte kommt mittlerweile aus Brüssel. Und das muss die zweite Stoßrichtung sein, dass Brüssel sich wieder als ja, Freiheitsprojekt und als eine Europäische Union versteht, die attraktive Standortbedingungen schafft, die aufgrund des Binnenmarktes ja theoretisch schon attraktiv sind und nicht immer mehr Regulierung erfindet. Wir hatten einen langen Streit um das Thema Lieferkettengesetz. Auch das führt wieder zu enormer zusätzlicher bürokratischer Belastung für Unternehmen. Und dann muss man sich die Frage stellen, wenn jedes Jahr etwas dazukommt, dann ist irgendwann der Punkt erreicht, wo es bricht, wo Unternehmen dann sagen, nein, jetzt ist die Belastung zu hoch. Und insbesondere für kleinere Unternehmen ist das natürlich ein Problem, weil die haben jetzt keinen Stab, der sich mit Dingen beschäftigt, wie Nachhaltigkeitsberichterstattung. Als ein Beispiel, für große Konzerne geht das vielleicht nach, aber für kleine Unternehmen ist ein echtes Problem und auch das Lieferkettengesetz zu verfolgen, wo kommt jetzt eigentlich die Schraube her, die der vierte Vorlieferant liefert. Das kann ich als Unternehmen überhaupt nicht nachweisen und prüfen. Und das ist ein Problem, deshalb muss es neben den nationalen Bestrebungen zum Bürokratieabbau auch auf europäischer Ebene dringend eine Bürokratieentlastungsoffensive geben.
Hat man sich hier auch Nachbarländer zum Beispiel genommen? Also wir hören viel von der Ansiedlung oder dem Wegzug von Unternehmen aus Deutschland. Diese Unternehmen siedeln sich in anderen Ländern an, bestimmt auch aus Gründen. Hat man sich
ja,
hier...
Ja, es gibt im Wesentlichen, glaube ich, drei Punkte, die immer entscheiden. Das eine ist schon die Steuerbelastung. Da sind wir als Deutschland vergleichsweise hoch. Wir haben auch lange nichts an der Unternehmenssteuer gemacht. Wir haben so als Zielmarke die Unternehmenssteuerbelastung so in den internationalen Durchschnitt von rund 25% zu bringen. Da sind wir aber deutlich drüber bei der Effektivbelastung. Das ist der eine Punkt. Man kann natürlich in der Unternehmenssteuer höher sein, wenn man bei anderen Standortfaktoren besser ist. Also wenn man die bessere Infrastruktur bietet, bessere Arbeitskräfte, bessere Rechtssicherheit. Aber das ist eben bei unseren engeren Konkurrenten mittlerweile nicht mehr der Fall, dass wir da einen gigantischen Wettbewerbsvorteil haben. Deshalb müssen wir da von der Belastung runter. Es ist das Thema Bürokratie, ist auch ein Stück weit, das hängt damit zusammen, die fehlende Digitalisierung von Behörden, die in Deutschland nach wie vor ja, mit Händen zu greifen ist, während ich in Dänemark oder beispielsweise in Estland so als europäisches Vorbild unheimlich viele Prozesse einfach digital gestalten kann, funktioniert das in Deutschland in Teilen eben noch nicht. Und ja, das Dritte sind dann in der Tat Energiekosten, die zumindest für die Produktion eine hohe Relevanz haben. Und wir haben über die letzten Jahrzehnte ist Energie in Deutschland im europäischen Vergleich immer mit im absoluten Spitzenfeld. Und das ist auf Dauer ein Problem. Deswegen muss man hier auch ran und sich überlegen, wie schaffen wir es, die Energieerzeugung günstiger zu machen, sodass wir einen Teil der Produktion auch noch halten können. Man wird nicht immer alles halten können. Wir werden nie der günstigste sein, was die Energiekosten betrifft. Aber wir dürfen auf der anderen Seite nicht so teuer sein, dass sich beispielsweise eine Chemieanlage in Deutschland gar nicht mehr rechnet.
Vielen Dank, Thorsten Herbst, erstmal für die interessanten Einblicke, auch für das Klarstellen vieler Dinge, die oft sehr reißerisch kommuniziert werden. Und ja, viel Erfolg für die weitere politische Arbeit im Sinne der Bürger und Unternehmen hier in Deutschland.
Vielen Dank.
Wenn Sie nun noch Fragen an uns oder an unseren Gast haben, schreiben Sie es gerne in die Kommentare. Wir freuen uns über jeden Like und neuen Abonnenten unseres Kanals, sodass auch Sie keine Folge mehr verpassen.